Music Me, der Pop-Podcast.
Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Music Me. Wir haben uns gedacht, heute ist ein bisschen ein nerdiges Thema, weil wir es gerade so sehr lieben, wie so Release-Strategien gerade sind. Man plakatiert nicht mehr nur die ganze Stadt zu und denkt sich so, okay, das war's, sondern es gibt so geile, clevere Release-Strategien. Und da wollen wir heute mal einen kleinen Deep Dive reinmachen, vor allem was natürlich so den Brad-Sommer und sowas angeht. Da haben wir die Charlie XCX ja ein bisschen ignoriert, muss man sagen. Aber die Release-Strategie, die schauen wir uns jetzt mal an. Vorher schauen wir uns euch mal an. Ihr habt uns wieder ganz schön viele Nachrichten geschickt. Kommentiert unter der letzten Folge, immer gerne bei Spotify, könnt ihr das direkt machen drunter?
Ja, da hat Jonas Lima geschrieben, dieses Album, also wir haben über Tate McRae's neues Album So Close to What gesprochen, ist nach The Torture Poets Department my favorite Album of all time. Mega Folge. Ja, weiter so hat er geschrieben.
Toll.
Und dann hat noch Manuel Luke geschrieben, dass er auch das Album von Tate McRae liebt und dass wir unbedingt mal eine Folge über Dove Cameron und Mimi Webb machen müssen, weil die sind beide super talentiert.
Das stimmt. Und ihr habt uns auch bei Instagram geschrieben, Moderatorin und Pia Ruh, E-T-H-E-R. Greta hat da geschrieben, das fand ich mega süß, weil Greta so geschrieben hat, ey, sie hat endlich jemanden gefunden, der so pop-nerdy ist wie wir, weil sie hat das nicht in ihrem Freundeskreis und kann damit halt mit niemandem quatschen, kann nirgendwo hin. Und dann hat sie so gesehen, sie ist auch bei den Grammys halt wach geblieben und hat sich die Nacht halt um die Ohren geschlagen und das geguckt. Und deswegen findet sie das mega süß. Und mega Vorschlag, sie hat gesagt, dass wir mal eine Folge machen könnten über diese ganzen Dramen. Also so erst waren wir Freunde und dann sind wir jetzt Drummer. Oder wer macht einen Song über wen? Ja. Das finde ich eigentlich richtig, richtig gut.
Sehr gut. Ja, so Katy Perry, Taylor Swift und so.
Ja, das könnte sogar sehr gute Idee. Die nächste Folge schon werden. Heute also erstmal Release-Strategien. Naja, ich meine, wir kennen so Klassiker wie, ich lösche jetzt mal meinen ganzen Instagram-Account und leite damit irgendwie eine neue Ära ein. Aber es geht natürlich auch noch viel cleverer, wie zum Beispiel Billie Eilish.
Ja.
Hit Me Hard and Soft. Da war ja tatsächlich erst so, dass sie die ganze Stadt plakatiert hat. Da gab es immer so Lyric-Ausschnitte. Von dem neuen Album. Und dann hat sie was gemacht, was ich so noch nie gesehen habe und noch nicht kannte. Und zwar hat sie ja ihre Follower zu ihrer engen Freundesliste dazu gefügt.
Das war dann so grün immer, wenn man Storys gesehen hat.
Und man dachte sich so, oh mein Gott, Billie Eilish weiß, wer ich bin. Ich bin in der engen Freundesliste von der Billie reingerutscht. Also turns out, es waren dann alle ihre Follower. Aber trotzdem, man musste ihr folgen. Und damit hat sie ja Millionen Follower gemacht innerhalb von Tagen. Was natürlich clever war, weil die dann alle mitbekommen haben, ach klar, da kommt ein Album. Und nur, wenn man in dieser engen Freundesliste, also ein Follower von ihr war, hat man diese ganzen Hinweise und sowas zum neuen Hit Me Hard and Soft Album bekommen. Ja. Und das ist schon, also das sind so neue Wege, wie man natürlich auch Social Media clever nutzt, um diese Releases einfach richtig zu pushen und zu hypen.
Ja, sehr, sehr clever auf jeden Fall.
Sabrina Carpenter auch, die hat auch mit Werbetafeln angefangen, weil bei ihr ist ja immer so das Narrativ, sie ist einfach sehr klein.
Ja.
Und dann hat sie so Werbetafeln aufgehängt zu ihrem Album Short and Sweet. Die waren quasi so groß wie sie. Also es war wahrscheinlich eher so ein kleiner Aufsteller anstatt ein Werbeplakat, aber das ist toll. Und natürlich auch, ich meine Taylor Swift, da reden wir gleich drüber, hat es vorgemacht, Easter Eggs in die eigene Musik zu verpacken.
Ja.
Also bei Sabrina Carpenters Song ist ja am Ende quasi, hört man schon im Radio quasi den damals noch unveröffentlichten Song. Als der da rauskam, hat man dann gedacht, Moment. Und das war natürlich dann halt so ein Easter Egg in der eigenen Musik und in den Musikvideos.
Das hast du mir damals gesagt. Ich habe das gar nicht gecheckt.
Da war ich richtig stolz.
Null gecheckt. Richtig gut.
Hör mal, was ich da ausgehört habe. Ja. Hallo.
Richtig gut. Und wir haben gerade schon über Taylor Swift gesprochen. Auf jeden Fall Queen of Marketing. Würde ich sagen, mit einem Google-Quiz damals, als sie 1989 Taylors Version rausgebracht hat, gab es dieses Vault-Quiz.
Ja.
Da hat man in der Suchleiste nach Taylor Swift gesucht bei Google.
Ja.
Und dann kam so ein blauer Tresor, auf den man klicken konnte. Und dann musste man 89 Rätsel lösen. Und so konnte man die From the Vault Tracks, also die neuen Tracks auf dem Album, sehen.
Voll clever, weil was natürlich passiert ist dass man das dann halt dort sucht und man weiß ja nicht, wie die Tracks dann heißen und so weiter. Aber was dann ja passiert ist, man hört ja dann, sobald dieses Album rauskommt, hört man ja dann, hatte ich recht, habe ich den gefunden, wie klingt dieser Track und so weiter. Und das pusht natürlich, weil man die erste für die Charts und so, für die Streaming-Rekorde sind natürlich auch die ersten Stunden und der erste Tag so wichtig, pusht es halt direkt in den ersten Tag und es ist einfach fantastisch clever.
Und auch bei Google einfach, weil jeder hat ja probiert Taylor Swift oder hat Taylor Swift eingegeben, deswegen wurde innerhalb der ersten 19 Stunden einfach 33 Millionen Mal wurde dieses Quiz gespielt. Also das ist schon...
Das ist
echt
krass.
Heftig.
Das ist heftig und Swifties natürlich nochmal besonders.
Taylor,
aber wie heftig und was für ein Zeichen dafür, dass es halt wirklich aufgeht und funktioniert. Tate McRae jetzt auch bei ihrem neuen Album auch was Schlaues gemacht. Die hat so eine Art Pop-Up-Konzert gemacht oder Pop-Up-Pre-Listening. Die war in Sydney und hat dann bei ihrer Instagram-Story gesagt, hey, alle Follower, ich bin jetzt hier in dem Parkhaus. Erst dachte ich so, okay, das klingt ein bisschen shady, aber in dem Parkhaus. Und dann war sie da irgendwie, ich glaube, auf dem Autodach oder so oder auf dem Dach dieses Parkhauses gesessen und hat einfach so eine Art Pre-Listening gemacht mit den Fans, die halt da waren und hat in das noch unveröffentlichte Album reingehört. Sehr, sehr schlau. Was auch wieder schlau ist, genau, alle haben die Handys draußen, alle filmen das mit, man hat Snippets von diesen unreleased Songs und was dann auch wieder passiert ist, okay, den finde ich da schon geil, wie klingt der in voller Länge, geil produziert auf dem Album und dann streamen natürlich auch wieder alle dieses Album.
So man schafft einfach krasse Aufmerksamkeit auf das neue Projekt. Ja. Jetzt auch Lady Gaga kommt ja am Freitag endlich das neue Album.
Ja, hyped.
Total hyped, ja. Und da war bei ihr erst, dass die komplette Website down war, also es gab diese Website kurzfristig nicht. Dann gab es die wieder und dann gab es dann Countdown zum Album. Mhm. Und dann sind so Buchstaben durch die Website quasi geflogen. Sah aus wie so ein Buchstabensalat. Und wenn man drüber geswiped hat, dann kam die Tracklist von dem Album.
Fand ich auch ganz cool. Ja. Da habe ich fast gedacht, dass bei Lady Gaga noch ein bisschen was Besondereres kommt. Weil es gibt fantastische Kampagnen, die auch Preise gewonnen haben und so weiter. Geht es jetzt gleich drum. Und dann dachte ich so, für dieses Comeback von Lady Gaga, diese Rückkehr zum Pop und diese ich owne jetzt diesen Pop-Style und so weiter. Ich, also man weiß ja nicht, vielleicht kommt ja noch was. Aber da habe ich fast gedacht, ja, so ein Buchstabensalat auf der Website ist nett, aber vielleicht...
Ja, was soll noch kommen?
Ja, weiß ich auch nicht.
Ist ein bisschen, dafür, dass es wirklich Lady Gaga ist, schon ein bisschen unkreativ.
Ja, ein bisschen, vielleicht so für den Anfang cool, aber man würde noch was erwarten. Ja. Weil es gibt, wie gesagt, ganz fantastische Release-Strategien, zum Beispiel, nicht nur, weil wir Harry Styles-Fans sind, aber auch ein bisschen, weil wir Harry Styles-Fans sind, von Harry Styles, wie gesagt, preisgekrönt, die You Are Home-Kampagne. Clever, weil dieses Zuhause-Gefühl halt ein universelles Gefühl ist. Für jeden zwar was anders, aber jeder kennt dieses Gefühl von You Are Home, Zuhause, hier fühlt sich so an. Das war so die Key-Phrase in dieser ganzen Ära und dieser ganzen neuen Kampagne, die quasi rund um die Welt eingeläutet wurde und die dann auch natürlich von der Social-Media-Kampagne und so weiter, cross-medial, print, überhaupt begleitet wurde und eben dieses Harry's House Album eingeleitet hat. Was haben die also gemacht? Es war tatsächlich nur möglich, weil die davon ausgegangen sind, dass ähnlich wie die Swifties auch die Fans von Harry Styles Hobby-FBI-Agenten und Agentinnen sind und sich gedacht haben, da fuchsen wir uns doch mal rein. Haben wir Schule? Egal. Haben wir ein Hobby? Nein. Haben wir einen Job? Vielleicht. Aber wir fuchsen uns da rein. Und darauf baute diese Kampagne so ein bisschen auf. Also es tauchten erst in sämtlichen Printmagazinen, was eigentlich auch so ein bisschen oldschool
ist.
Ja,
sehr oldschool.
Überall auf der Welt einfach so... naja, so Anzeigen mehr oder weniger in so Magazinen auf mit dem You Are Home und dann den Instagram-Account dazu. Und dann ist man da, konnte man da raufgehen auf diese Website, aber es war noch nicht verlinkt quasi mit Harry Styles. Wenn man das dann gegoogelt hat, kam man auf diese Webseite und da wird es zum ersten Mal nerdy, weil da war es dann so, dass wenn man diesen Code dieser Webseite, fragt mich nicht, wie man da rankommt, aber es gibt es ja immer mal wieder, wenn man diesen Code dieser Webseite eingegeben hat oder sich angeguckt hat, dann waren das die Top-Städte, die wo im letzten Jahr Harry Styles am meisten gestreamt wurde.
Boah, krass.
Ja, und das haben die ersten Fans schon vermutet, aber da muss man halt erstmal, also das ist ja wirklich krass.
Ja.
Krass oder krank. Aber es ist, also es ist krass. Und da muss man ja erstmal drauf kommen. Das war so der erste kleine, subtile Hinweis. Und dann ging die Jagd natürlich los. Und dann kamen You Are Home Social Media Accounts. Es kam so eine Art Forum. Auch sehr clever, weil sich dann natürlich Fans von der ganzen Welt und natürlich wahrscheinlich von unterschiedlichen Künstlern ausgetauscht haben. Aber das ist auch ein Hinweis für Harry. Nee, das ist aber ein Hinweis für was weiß ich. Und das war, dieses Forum wurde zur meistgeklicktesten Seite in diesem Zeitraum. Also das war richtig krass. Und treibt natürlich die Konversation immer weiter an.
Ja.
Und das finde ich auch krass, mal diesen Zeitraum zu betrachten, weil das haben die 3 Wochen einfach so ungezielt oder was weiß ich. Wahrscheinlich waren in diesem Forum auch irgendwelche Leute, die es mal wieder gepusht haben. Aber 3 Wochen lang lief das einfach.
Boah, krass.
Also wie lange man so Kampagnen anlegt, also natürlich, also ne, und ja auch nicht weiß oder steuern kann genau oder auch nicht weiß, was da passiert, das finde ich richtig, das fand ich richtig krass. Und dann gab es Wochen voller Spannungen und Rätsel und dann konnte man nochmal auf die You Are Home-Seite gehen und dann war da die erste Tür.
Okay, wow.
Einfach nur eine geschlossene Tür. Und läutete dann eben diese Harry's House. Ne? Dann hatte man so eine kleine.
Was da alles mit drin ist, sich das auszudenken.
Ja, eine kleine Idee. Und auch das hat man dann erstmal gelassen. Und irgendwann ist diese Tür dann so ein Spalt aufgegangen. Und ich glaube, das kennt man, wenn man Harry Styles-Fan ist. Da gab es dann immer wieder anderen, also man hat immer wieder so einen anderen Glimpse bekommen in so andere Welten, Tage hintereinander. Und dann war es tatsächlich erst so, dass es erst dann unmissverständlich zu Harry Styles zugeschrieben wurde, weil er dann auf seinem Social Media halt gesagt hat, okay, also mein neues Album Harry's House. Und dann ist der Groschen gefallen natürlich. Und auch bei den normalen Fans, also Harry's House, Haustür, alles klar. Und das war richtig, richtig cool. Und dann gab es eben immer mal wieder neue Bilder und so weiter, auch die ersten Hinweise auf das As It Was Musikvideo und so weiter und so weiter. Also das fand ich richtig cool. Und was ich da eben auch noch krass fand, ist, dass ich das halt so nicht nur auf das neue Album bezogen hat, sondern dann eben auch auf das alte und auf seine ältere Musik, weil was die gemacht haben ist, dass sie dann natürlich da auch, dass man natürlich auch sein eigenes Haus einrichten konnte. Als Harry Styles-Fan konnte man sein Harrys Haus quasi einrichten, wenn man die Musik von Harry auf Spotify hört.
Boah, krass.
So, und die haben aber nicht gesagt, welches Item hinter welchem Song ist. Also bei As It Was, wenn du den gehört hast, hast du dann diesen Glitzeranzug von ihm bekommen und sowas. Ne? Aber du wusstest nicht, welche Songs, also welches Item sich hinter welchem Song versteckt. Und dann haben die es zum Beispiel auch wieder geschafft, dass halt Harrys Album zuvor wieder in den Billboard 200 Albumcharts kam, weil sich das halt alles so natürlich gefügt hat und dann alles halt sich so ergeben hat. Und an diese ganzen Sachen zu denken,
das ist
und
echt
so,
krass. Also,
wie krass. Und sie haben es ja auch voll geschafft. Harry's House, erfolgreichste Entry von ihm, erfolgreichste Album, As It Was, der Hit auch im Radio und in den Charts. Und das hat halt diesen Bass ausgelöst, dass jeder das streamen wollte und gucken wollte und hören wollte.
Ja, voll krass. Ja. Voll, also und muss ich auch wirklich richtig Spaß machen, sich sowas auszudenken.
Voll. Und wenn es dann aufgeht, über 8 Millionen Leute haben diese You Are Home Webseite mit einer geschlossenen Tür.
Ja, also das ist echt krass.
Besucht und immer wieder und refresh und immer wieder und haben eine Tür sich angeguckt im Internet, die in Spalt geöffnet ist. 8 Millionen Leute. Also das ist
Wahnsinn,
schon krass.
Ja,
finde ich mega gut. Wir tauchen gleich in den Brad Sommer noch ein, wie sie das geschafft hat. Ja, nicht nur dieses Gefühl von zu Hause, sondern auch dieses Gefühl von dem ganzen Sommer und dem ganzen Lifestyle zu prägen.
Ja, extrem.
Vorher ist ein bisschen was passiert.
Up to beat.
Und wir gucken uns mal an, was. Wir haben die Oscars gehabt.
Genau, wir haben die Oscars gehabt. Habe ich mir gestern nochmal bin dafür mal nicht wach geblieben, sondern habe es danach nochmal geguckt. Was man sagen kann, ist auf jeden Fall, alle Popgirls haben verloren.
Ja. Ich hätte schwören können, dass entweder Cynthia Erivo oder Ariana Grande für Wicked was bekommt, aber die haben ja nur in den Kategorien, wo man so denkt, ja, ist nett, aber ist jetzt auch nicht so geil. Ja. Also in den super Nebenkategorien gewonnen.
Ja, komplett. Also alles auch so popkulturell, also auch Timothy Chalamet für das Bob Dylan-Ding hat ja auch nichts gewonnen. Also irgendwie das ist alles so ein bisschen untergegangen. Mhm. Aber was auf jeden Fall ein Highlight war, was nicht direkt bei den Oscars war, sondern bei der Aftershow-Party, war mit Chappell Roan und Elton John. Mhm. Die haben nämlich beide zusammen Pink Pony Club gesungen. Und er hatte auch noch so einen pinken Cowboy-Hut mit so kleinen Fransen, die rumhingen, auf. Und es war irgendwie ein mega süßer Moment. Also das muss so schön gewesen sein.
Ja, und ich glaube, wie heilsam muss das für ihn auch gewesen sein, der ja wirklich natürlich in einer ganz anderen, also wir sind immer noch nicht da, wo wir sein wollen, aber der ja nochmal in ganz anderen Zeiten aufgewachsen ist. Und der dann so eine Hymne über LGBTIQ+, queere Community da singen.
Auch jetzt gerade in Amerika.
Genau, also ich glaube, das war richtig, richtig cool. Die Auftritte sowieso geil, also Cynthia Erivo und Ariana haben ja die Oscars dann eröffnet. Tollen,
also ich hätte so gerne, wie Cynthia Erivo singen kann, mir ist alles, also ich habe wirklich, musste mich ans Atmen erinnern.
Ja.
Es war so krass. Ja. Und wie Ariana hinten stand und so stolz war und irgendwie Tränen in den Augen hat, das ist irgendwie so eine schöne Freundschaft.
Das
und
fand
so.
Ich auch. Das war richtig,
toll.
Richtig gut.
Ja.
Und dann gab es noch ein ganz confusing James Bond Tribute.
Diamonds are forever.
Von Ray und Doja Cat und die dritte habe ich gleich vergessen.
Lisa.
Ja. Und dachten alle, ja, okay, cool, wer wird jetzt der neue James Bond? Und dann war so
nichts.
Ja.
Also ich muss sagen, Ray hat Skyfall gesungen, was jeder Mensch, der Adele singt, das glaube ich einfach crazy. Das hat sie aber ganz, ganz toll gemacht.
Ja.
Und ich fand auch, dass Doja Cat echt
eine ganz
krass,
andere Seite.
Ganz andere Seite. Und das hat sie wirklich krass gemacht.
Ja.
Und sie hat auch bei Instagram gesagt, dass es eine absolute Ehre war und sie dafür lange trainiert hat, weil das halt eben nicht das ist, was sie macht. Und sie hofft, dass sie in Zukunft ein bisschen mehr noch in die Richtung was machen kann.
Toll.
Und bin ich gespannt. Sie fand ich auch. Sie klang richtig,
auch.
Richtig toll.
Hat sie gut gesungen.
Aber es war wirklich ein bisschen aus dem Nichts.
Nein, total. Und dann, und also ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Das zum Beispiel eine Release-Strategie. Könnte man nochmal überdenken.
Ja,
also, weiß ich nicht so genau.
Vielleicht ist auch kurzfristig jemand abgesprungen.
Ja, vielleicht hat er gesagt,
das nicht mehr
doch keinen Bock auf James James Bond sein, sorry.
Und alles wurde schon performt, das muss jetzt einfach laufen.
Dann, übrigens, Tate McRae, wie die letzte Folge haben wir ja das Album gemacht über sie. Ihr erstes Nummer 1 Billboard-Album.
Echt krass.
Glückwunsch an dieser Stelle.
Ja.
Richtig, richtig gut.
Und es gab nochmal eine Awardshow in England am Samstag, die Brits, die habe ich zusammen mit einer Freundin geguckt und es war echt lustig, weil wenn man das vergleicht mit den Grammys, die Grammys sind so sehr professionell und halt sehr die Amerikaner halt sind und die Brits völlig durcheinander, völlig laut, alle waren irgendwie betrunken.
Wirklich?
Ja, manchmal wusste man gar nicht, wo man jetzt hingucken soll, weil es war so durcheinander. Aber Gewinnerin des Abends auf jeden Fall Charli XCX. Mhm. Sie hat alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Alle Kategorien, in denen sie nominiert war, hat sie gewonnen. Mhm. Unter anderem Song of the Year und Artist of the Year. Und sie hat 5 Preise mit nach Hause genommen. Und es war auch lustig, weil von Dankesrede zu Dankesrede wurde auch die einfach betrunkener. Also das hast du so richtig gesehen.
Sehr witzig. Aber nicht die große Reunion von One Direction, die sich alle erhofft haben.
Die ist ausgeblieben.
Tribute, aber die sind dann nicht alle zusammen.
Genau, es gab ein Tribute. Und es war auch, also die Freundin, mit der ich geguckt habe, die ist extremer One Direction-Fan. Mhm. Und wir fanden es okay.
Okay, schön.
Ja. Es war cool, irgendwie, hätten wir gedacht, dass vielleicht, dass die Brits noch ein bisschen, dass das vielleicht noch ein bisschen eine größere Nummer
sind ja schon deren Nationalhelden.
Deswegen.
Auf eine Art.
Ja, die waren erfolgreicher als die Beatles.
So. Brits, da nochmal drüber nachdenken.
Ja. Zurück zu Charli XCX und das Marketing rund um Brad, weil ich glaube, das ist mit Taylor Swift mit eins der genialsten und Harry Styles, weil die haben einfach eine komplette, es gibt jetzt einfach 2024, der Sommer wird für immer Brad Summer bleiben und das muss man erstmal schaffen als Künstlerin. Erstmal da haben wir uns ja schon entschuldigt, dass wir das nie wirklich behandelt haben.
Das stimmt, das Album
Thema.
Ist uns irgendwie untergekommen. Da war sehr viel los letzten Sommer.
Da war wirklich sehr, sehr viel los.
Da haben alle released, da mussten wir auch mal Abstriche machen.
Da mussten wir Abstriche machen, auf jeden Fall. Aber das hat schon angefangen, bevor Charli XCX überhaupt angefangen hat, an diesem Album zu arbeiten, hat sie aufgeschrieben und manifestiert, was für sie dieses Album ist. Und das hat sie so detailliert gemacht.
Board.
Ja, so detailliert gemacht, dass sie sogar gesagt hat, welche Klamotten hat man an, wenn man Brad ist, welche Zigaretten raucht man, in welchen Club geht man. Also das hat sie sich alles vorher wirklich ein Konzept gemacht zu dem, was das Album dann sein sollte. Und die Verbindung wollte sie auf jeden Fall schaffen zu ihrem Album und dem Wort Brad, was auch ein britisches Wort ist. Also es gibt es auch im Englischen, aber es wird jetzt nicht so häufig benutzt. Genau, und daraus wurde halt ganz schnell ein Motto für den Sommer, einfach dieses Sorgenfreie mal wieder loslassen, in einem Club gehen, was in dem Moment auch krass war, weil die Stimmung war extrem dunkel eigentlich, weil es standen wieder Neuwahlen in Amerika an und es war eigentlich fast schon vorhersehbar, dass Trump wieder gewinnt und generell in der Welt war es sehr, sehr dunkel, deswegen glaube ich, brauchten diese Menschen endlich mal irgendwas, wo sie mal wieder richtig feiern. Genau, und das hat sie auf jeden Fall geschafft und auch wenn das Album diesen Club-Sound hat und natürlich das geholfen hat, das den Menschen zu geben, war es auf jeden Fall auch dieser grandiose Marketingplan, der dahinter gesteckt hat und der das Ganze zu einem wirklich popkulturellen Phänomen gemacht hat. Und das fängt auf jeden Fall mit diesem Albumcover an. Dieses krasse Grün, was dir sofort ins Auge sticht, mit diesen 4 kleinen Buchstaben Brad drauf, was total untypisch ist für ein Album.
Ja, es hat gar nichts mit ihr auch zu tun. Und sie ist jetzt ja nicht da die Künstlerin gewesen. Jeder weiß, wie eine Rihanna aussieht und eine Adele oder eine Taylor Swift, aber bei ihr jetzt eigentlich ja noch nicht.
Nee, also
unbedingt.
Sie war vorher schon erfolgreich, sie hat aber nicht so.
Nicht, dass jeder genau wüsste, okay, das sehe ich und dann weiß ich, dass es ist Charli XCX.
Ja, und jetzt kennt jeder dieses Cover, also jeder weiß, was es ist. Und es hat sie im Zane Lowe Interview auch erzählt, das Interview ist wirklich auch sehr zu empfehlen, dass ihr Team überhaupt nicht on board war mit dieser Entscheidung und das gar nicht so cool fand. Sie aber dran geblieben ist und das auf jeden Fall machen wollte, auch weil es halt total untypisch ist, für eine weibliche, also für eine Künstlerin, ein Cover zu nehmen, wo kein Bild von der Künstlerin drauf ist, sondern nur mit Text. Und das hat sie aber auf jeden Fall, dann dabei ist sie geblieben und das war, glaube ich, mit einer der smartesten Moves, die sie machen konnte, weil sie damit schon so viel Aufmerksamkeit für dieses Album bekommen hat, weil das halt einfach was war, was man so nicht kannte.
Ja.
Und jeder wissen wollte, okay, wie klingt dieses Album, was erwartet mich da? Und das hat dieses krass minimalistische Cover halt geschafft, diese Verbindung von der, die Charli manifestiert hat, zu diesem Wort und dem Album schon zu schaffen irgendwie mit dem Cover. Weil das war halt laut und nicht... Durch dieses Grün war das halt so sehr selbstbewusst, unberechenbar, laut. So, hier bin ich so ein bisschen.
Ja.
Und dann ging das auch los, also hat sie auch angefangen, das Album zu promoten. Und das hat sie auch sehr, sehr perfekt gemacht. Angefangen hat sie da nämlich ähnlich wie Billie Eilish mit den engsten und größten Fans. Sie hat aber nicht alle in ihre engen Freunde reingepackt, sondern sie hat denen in einem privaten Gruppenchat eine Einladung geschickt.
Ah.
Also wirklich nur ausgewählten Fans. Da stand drin, Let's Rave, Boiler Room to 22. Also am 22. Februar und hat sie geschrieben, we're gonna play some stuff from the new album. Und den Boiler Room, das ist ein Club, den gibt es glaube ich auch in Berlin, aber der war jetzt in New York natürlich. Und da hat sie dann wirklich eine Show gespielt mit den neuen Songs für ihre engsten Fans halt. Mhm. Und sie hat da auch noch zwei Leute mitgebracht, Addison Rae und Julia Fox. Und es sind beides Menschen aus dem Brad-Universum. Julia Fox hat bei 360 in dem Musikvideo mitgespielt und Addison Rae war später auf einem Remix von Van Dutch drauf. Und die haben beide so eine Ästhetik, also so ein äußerliches, wie sie sich anziehen und alles, was Brad halt ist. Also da hat sie schon angefangen, diese Verbindung zwischen dem Album und was es bedeutet, das zu sein, zu schaffen. Und kurz nach dieser Performance im Boiler Room hat Charlie dann halt diese Aufmerksamkeit, die das hatte, genutzt, um das Cover dann auch der Welt zu zeigen und zu veröffentlichen. Und dann fing das schon an, dass es die ersten Brad-Memes gab. Also mit diesem.
Ah, das ging schnell.
Ja. Und auch, dass der Style der Fans sich so ein bisschen verändert hat und die immer mehr dieses Grün auch in ihren Style mit reingebracht haben. Ähnlich wie dieses Grün wurde zum Erkennungsmerkmal, ähnlich wie halt bei Taylor Swift Freundschaftsarmbänder. Also dieses krasse Grün war klar, okay, ich bin Brad, ich bin Charlie XCX-Fan. Und es wurde halt immer mehr darüber gesprochen, gerade im Internet, was bedeutet es überhaupt, Brad zu sein? Also was ist das? Dann im Mai hat sie Fans wieder dazu eingeladen, diesmal mehrere Fans, zu einer komplett unbekannten Adresse in New York zu kommen, was später zur The Brad Wall wurde. Es war einfach so ein Stück Mauer, also einfach so eine Mauer, die in dieser gleichen krassen grünen Farbe war. Und davor hat Charlie einfach performt. Aber diese Mauer war einfach nur grün, also da stand auch nichts drauf. Und die Wand blieb auch Ewigkeiten einfach grün. Und keiner wusste so richtig, okay, was passiert jetzt mit dieser Mauer, ja. Aber alle wollten das natürlich wissen, deswegen wurde immer gecheckt, okay, ist da jetzt was Neues passiert?
Ist da was, okay.
Genau, bis es dann irgendwann soweit war, dass es in einem Livestream auf der Mauer halt Teile der Albumtexte veröffentlicht wurden. Also es wurde live gestreamt, das konnte man sehen, oder wenn du vor Ort warst, hast du das dann auch gesehen. Und auch Feature-Gäste waren mit drauf. Also zum Beispiel gab es einen Teil, da stand dann Lord und die war ja mit Teil des Albums. Genau, und diese Mauer änderte sich wie immer wieder. Es gab immer neue Texte und es war halt, also es wurde halt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit rund um dieses ganze Album damit geschaffen, weil Menschen immer wieder hingegangen sind und immer wieder geguckt haben, okay, gibt's jetzt schon was Neues?
Ja.
Und dann gab es auch noch einen privaten Instagram-Account. Da hat Charlie sozusagen ihre Superfans eingeladen zu. Also muss man ja anfragen, ob man folgen darf. Und ganz enge Fans hat sie dann sozusagen das erlaubt. Und da gab es halt so Q&As, in denen Charlie sich wohl auch echt extrem verletzlich gezeigt hat und halt so sehr ehrlich geantwortet hat. Genau, und dieser Auftritt im Boiler Room, die Brad Wall und dieser private Instagram-Account haben es auf jeden Fall schon geschafft, dass Leute viel über das Album gesprochen haben und auch viel im Internet darüber gesprochen wurde und so. Aber Social Media war halt noch nicht komplett mit Brad voll, was dann ja später auf jeden Fall kam.
Ja.
Bis es dann zu diesem Brad-Generator kam. Den gibt es auch noch. Das ist eine Website, da kannst du Memes und Grafiken erstellen lassen mit genau dieser grünen Farbe und genau der Textart. Und das sieht dann genau aus wie dieses Cover.
Okay.
Und das wurde dann, damit wurde dann das Internet einfach voll.
Siehst du, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, und damit hat jeder dann sein eigenes Brad-Cover quasi machen können.
Okay.
Und Brad wurde dann auch schon zum absoluten Trend und sehr, sehr viel überall, aber die einflussreichste Grafik war dann mit einem Zitat von Kamala Harris, was sie mal gesagt hatte, 2023, glaube ich. Und sie war damals der Vizepräsidentin, wurde dann aber auch zur Präsidentschaftskandidatin. Und dann hat irgendwann Charlie einfach, während dieses Cover mit diesem Zitat von Kamala rumging, hat sie irgendwann gepostet, Kamala is Brad. Und ich glaube, das hat sie geliked. Und damit wurde das halt so ein Riesending, weil selbst die Präsidentschaftskandidatin war Brad.
Also, und auch Leute, die nicht so deep drin sind in Popkultur und wer ist Charlie XCX und überhaupt, dann haben die das wahrscheinlich auch gesehen und gesagt, hä, was ist jetzt dieses Brad, was ist dieses Grün und so weiter.
Also alles war einfach perfekt vorbereitet, weil das Album war ja immer noch nicht draußen.
Genau.
Und mit dem Release am 7. Juni wurde es dann einfach offiziell zum Brad Summer. Also da kam damit wurde sozusagen die Saison einfach eingeleitet. Und ich glaube, die Menschen hatten einfach auch genug von diesem Mindful und Demure. Die waren,
ja, das war so ein bisschen die Gegenbewegung. Ne? Weil erst kam ja das und man ist very mindful, man ist very demure und Clean Girl Look und Clean Girl Aesthetic und so. Und das ist ja genau alles ganz schön. Und dann kam so Charlie X und hat das mit Füßen getreten und hat gesagt, nee, gar keinen Bock da drauf. Sondern ich bin jetzt einfach mal so eine richtige Rotzgirl, würde man sagen.
Genau, ja, das war endlich so, wir wollen auch mal laut sein, wir wollen feiern, wir wollen unangepasst sein.
Ja.
dass man soll uns hören. Es ist jetzt auch genug mit, gerade Frauen, wir müssen uns zurückhalten, sondern nee, wir sind, ja. Und dafür war sie so dieses Aushängeschild. Voll. So auch voll. Das zu sein, was man ist und das dieses unapologetic ja. und so. Also
ja.
genau.
Ja, man sich nicht verstecken muss und nicht entschuldigen muss für.
Genau.
Und dann kam denn die Lead-Single Apple, war ja dann auch schon, war das dann schon draußen?
Ich weiß gar nicht, ob es die Lead-Single war, also. Aber das war natürlich, also ich glaube 360, aber kann mhm. sein, dass auch Apple die Lead-Single war. Dann, genau, die kam dann mit dem Album, mhm. kam die Single natürlich raus und dann ist das passiert, was für jedes Plattenlabel, gerade das Marketing-Team, einfach absoluter Traum ist. Es gab einen viralen TikTok-Tanz dazu.
Ja, na klar.
Genau, als das Album rausgekommen ist von einer TikTok-Creatorin und die hat zu Apple den Tanz hochgeladen, den, glaube ich, jeder kennt. Also mein ganzes TikTok war damit voll.
Ja, das voll. Da, glaube ich, habe ich dann auch mal irgendwann erfahren. Ja, okay, alles klar. Da kommt was, da ist was, ja. da geht's los.
Und der Tanz ist einfach auch Teil dann ihrer Tour gewesen. Sie hat es selber auch so zelebriert.
Ja.
Also Charlie ja, cool. hat die TikTokerin sogar dazu eingeladen zu einem Konzert und die hat das, während Charlie das live gesungen hat, hat sie den Tanz gemacht. Also das war perfekt. So ein Full-Circle-Moment. Ja, und dann wurde es aber noch krasser oder echt krass durchdacht, weil im September hat, oder nach dem Sommer, nachdem der vorbei war, verabschiedete sich Charlie auch, weil sie wusste, okay, kein Trend hält für immer, mhm. hat sie sich offiziell von Brad Summer ja, verabschiedet, mhm. sehr mit Goodbye Forever Brad Summer. Mhm. Und dann hat der Bradum, also der Brad Autumn begonnen mhm. sozusagen, weil sie im September direkt dann ihr Remix-Album rausgebracht hat. Und das, der Titel davon ist ja einfach schon genial, ja, weil ja, Brad, ja. it's completely different, but also still Brad. Ja. Also das ja. ist immer ja, ein super Titel. Und damit blieb das halt weiter relevant. Also voll. Brad war weiterhin voll. Immer noch in den,
ja.
in den Social-Media-Kanälen, ja, ja. in den Medien und
ja.
alles.
Ja, weil was natürlich eben, wenn du so einen Brad Summer ausrufst, ist natürlich die Gefahr, dass jeder denkt, okay, genau, man ja, hat davon genug,
genau.
jetzt ist aber Herbst und jetzt ist die Stimmung auch eine andere.
Ja.
Und wie kann das relevant ja. bleiben? Aber das hat sie so ja perfekt geschafft und dann auch nochmal einen neuen Bass auf dieses Remix-Album.
Komplett, genau.
Weil so Deluxe- und Remix-Alben
ja.
sind ja jetzt oftmals, da sagt man so, ja, okay, ganz nett, aber es sind schon aus dem Grund ein Remix- und Deluxe-Album,
genau.
weil es es halt nicht aufs normale Album geschafft
ja.
hat. Die sind oftmals ja nicht ganz so stark.
Und weil du gerade gesagt hast, anderer Sound und so, das hat sie halt aber auch richtig gut gemacht. Also Coverfarbe mhm. und Schrift blieb erstmal gleich, deswegen war das das gleiche Album. Und es war ja, auch alle Songs waren ja gleich mhm. auf dem Album, aber bei jedem Song war halt ein anderer Feature-Gast mit drauf. Mhm. Also Ariana Grande, Billie Eilish,
ja, das war cool.
Troye Sivan und die Songs hatten auch einen anderen Sound. Also die passten dann halt auch mehr in diesen
ja.
Herbst
mhm.
und nicht mehr in den Sommer.
Mhm.
Die waren ruhiger, etwas melancholisch. Also das hat sich dann angefühlt wie ein neues Album, obwohl
ja.
es das gleiche ist.
Ja.
Und das ist natürlich
ja, sehr
auch sehr, sehr schlau. Außerdem startete dann im September auch die Sweat-Tour, ihre Tour zusammen mit Troye Sivan.
Mhm.
Und da haben sie einfach Riesenarenen in komplette Clubs verwandelt. Das war ja eigentlich ein komplette
ja.
Riesenparty in einem
eigentlich
Club.
Eine Partyreihe on Tour, ja.
Ja, und ich glaube, jeder kennt diesen, das hatten wir ganz viel beim TikTok, war das bei mir ganz viel, dieser Vorhang, wo Brad draufsteht, der so runterfällt, wenn
ja.
sie dann hochkommt, ja. Und das bleibt einem einfach komplett im Gedächtnis. Und was du am Anfang schon gesagt hast, Charlie XCX hat zwar vorher auch Musik gemacht, aber Brad war bis jetzt auf jeden Fall ihr absolut erfolgreichstes Album und hat sie in ein ganz, ganz anderes Level gebracht.
Ja, voll. Dass
und
jeder,
so zur Pop-Ikone gemacht.
Ja, genau, dass
ja.
jeder mal von ihr gehört hat. Und sonst war die oft ja einfach, also so eine, auch eine Songwriterin
mhm.
viel, aber auch so ein Feature-Gast auf
komplett,
irgendwelchen DJ-Sachen
ja.
oder so weiter. Und das war jetzt so richtig, ihr Durchbruch möchte ich nicht sagen, aber schon so in der
ja,
dieser mainstreamigen
ja.
Popkulturwelt
ja.
und so war das schon so auf jeden Fall nochmal eine ganz andere
ja.
Nummer.
Und was sie mit diesem Album auf jeden Fall geschafft hat, ist, dass es ja weit übers Album hinausgeht.
Ja.
Also
diese ganze
Brand ist
dieser, ja. Ja, ja.
Und das ist ja für, also als Marketing einfach genial.
Ja. Ja, richtig, richtig fantastisch,
mhm.
mega, mega gut. Deswegen würde ich sagen, wir streamen das nochmal. Ich habe jetzt richtig Lust drauf. Ich habe jetzt richtig Lust auf dieses Album. Und natürlich auf ganz viel neue Musik.
Ja.
Wir gucken mal, was da so rausgekommen ist. Unsere drei Lieblingsreleases.
Mhm.
Ich muss sagen, ich tue mir schwer, das in der Reihenfolge zu bringen, aber ich fange jetzt einfach mal an mit Benson Boone. I'm sorry, I'm here for someone else. It's good to see your face. And I really hope you do. Weil ich nach wie vor finde, Benson Boone, wenn Harry Styles jetzt nicht wirklich bald zurückkommt, dann ist der, also ist der Platz besetzt.
Ja.
Dann ist Benson Boone der neue Harry Styles.
Oh.
Der ist irgendwie Gen Z. Der ist mit Social Media ja viel besser als Harry Styles.
Okay, also, you heard it here first.
Ja, wenn das passiert. Ja, weil er, also Harry Styles macht ja nicht so richtig so. Also der
ist gerade im Tokio-Marathon gerannt.
Ja, ich weiß, und es ist auch alles ganz toll. 3:27 Siehste? Oder was weiß ich. Wir finden, ich liebe ihn, aber Benson Boone ist so ein bisschen der ist Gen Z, der hat dieses Social-Media-Game irgendwie ganz gut verstanden. Jetzt habe ich ihn auch wieder, dieser legendäre Grammy-Auftritt, wo Heidi Klum und, weiß ich nicht, die andere, wahrscheinlich auch irgendein Model, ihm diesen Anzug runterreißt und dann hat er diesen Paillettending an. Und jetzt war er wieder bei einem Basketballspiel, saß er am Feldrand und hatte erst was Normales an und dann hat er sich das auch so runtergerissen und hatte dann doch, dann hatte er so ein Trikot an, also so ein ganzes, was sie spielen. Ja, und das macht kein Harry Styles. Der ist mein Alter und wir sind einfach keine Natives. Wir sind keine Natives und wir haben dann, weißt du, der hat dieses Social-Media-Game nochmal anders verstanden. Und deswegen glaube ich also, dass Benson Boone, das ist das Jahr von Benson Boone und wenn Harry Styles nicht bald zurückkommt, dann ist der Platz
Harry weg. Styles macht ein bisschen Self-Care.
Ja, und deswegen Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Also auch fantastisch. Man hört den und denkt, super, man weiß sofort, das ist ein Benson Boone-Song. Mhm. Und das ist so, immer auch so ein Künstler, je öfter man den hört, desto geiler wird dieser Song und desto mehr entdeckt man und desto und man merkt so richtig die Stimmung, dass er da sauer war und in diese Booth gegangen ist und das gesungen hat. Und es ist einfach toll.
Der hat eine krasse Energie einfach, der Typ. Ja, auf jeden Fall.
Ja, finde ich richtig geil. Also das ist mein Favorite. Ich glaube, ich kann mich nicht entscheiden.
Du musst du aber.
Alles hintereinander. Ich glaube fast, dass dann Nina Chuba auf Nummer 2 kommt.
Das wäre bei mir auch so.
Ich hab mich verlaufen. Vielleicht find ich nach Haus, wenn ich Rauchzeichen sende. Ich mach Zigaretten zu Asche und denke dabei nur.
Ich habe diesen TikTok oder Instagram-Ausschnitt habe ich gesehen und diesen Beat.
Ja.
Also diese synthetische, weiß ich nicht, Gitarre da im Hintergrund, dieses da habe ich gedacht, was für ein geiler, also der blieb mir sofort im Kopf. Und normalerweise sind wir ja sehr lyrisch unterwegs, aber völlig egal.
Völlig
aber
egal,
dieser Beat, also das ist ja ganz, ganz fantastisch und ich glaube, es ist mein Lieblings-Nina Chuba-Song.
Ah, krass.
Ja. Ich finde das so geil. Ich fand das so geil. Der hat es sofort gekriegt. Und dann fand ich das einfach fantastisch.
Nee, fand ich auch richtig gut.
Ja, und sie hat sich irgendwie dafür sogar den Arm aufgeschnitten.
Jetzt wäre es auch spannender, hätten wir eine unterschiedliche.
Beim Videodreh hat sie irgendwie so das Geschirr runtergemacht.
Ja, genau, habe ich gesehen.
Und dann hat sie sich irgendwie bis zum Knochen einmal schön aufgeschlitzt, die arme Maus. Ja. Und trotzdem in der Notaufnahme gewählt und wieder zurück und hat gesagt,
das sind Profis.
Da mache ich das Video jetzt zu Ende.
Es wäre spannender, hätten wir unterschiedliche Reihenfolge.
Vielleicht
aber
hier Damian und David. Call me when it breaks your heart. Next summer, baby, I'll be waiting. Yeah. Call me when you're all fucked up, my lover, and I'll be there to lick your tears.
Platz 3.
Ja, find's auch toll. Ja. Also, auch da der Frontsänger von Maneskin. Ich glaube, vielleicht braucht er noch ein bisschen, aber der kriegt jetzt ja auch sein Debütalbum und so und ich glaube, dass der auch richtig, richtig krass und gut und hoch, weil der hat eine fantastische Stimme, der hat nochmal eine ganz andere Art, finde ich, von also Musik zu machen. Das klingt immer so ein bisschen oldschooliger.
Ja,
aus den 60ern, auch den Look und so.
Das stimmt,
Aber es finde ich ganz toll und auch dieser Song ist erstmal so ein bisschen ruhiger und melancholisch, aber dann ist es gar nicht so richtig ruhig.
Es wird dann noch ein bisschen lauter.
Ja, und das finde ich ganz toll. Bis jetzt auch jeden Release von ihm ganz, ganz toll. Und ich freue mich auf dieses Debütalbum und finde ich einen ganz, ganz tollen Künstler.
Ja, leider langweilig, weil ich hätte die gleiche Reihenfolge.
So, nee, dann haben wir es ja. Dann könnt ihr ja mal kommentieren, wie eure Reihenfolge wäre. Gerne unter dem Podcast bei Apple, bei Spotify in die Kommentare reinballern. Dann könnt ihr uns natürlich auch immer gerne Sterne geben und vor allem folgen.
Ja, gerne.
Weil dann steht da, folgst du und dann werdet ihr benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Und dann könnt ihr uns hören, überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns sehen mit Video und ihr könnt uns folgen, nicht nur dort, sondern auch bei Instagram Moderatorin und Pia Ruetier und dann an dem Namen arbeiten wir noch.
Ja, da arbeiten
und dann
wir noch
hören
dran.
Wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Bis dann. Tschüss!